Sicht oder mit den Erkenntnissen aus heutiger Sicht ein Ereignis bewertet wird, wo die Akteure von den Erkenntnissen noch gar nichts wissen konnten. Wie kommt eigentlich nur sowas, wie kann sowas zustande kommen? Also nur zunächst muss man feststellen, dass in den Wochen nach der Bombardierung die NS-Propaganda so gut wie nichts dazu gesagt hat. Also bis auf ein paar kleine Meldungen, wo der Angriff erwähnt wurde, war nichts, also weder was zu Opferzahlen, noch wie schlimm es war, gar nichts. Das führte dazu, dass sich in diesen Wochen unheimliche Gerüchte sozusagen die Runde machten im Deutschen Reich. Und dass erst am 4. März in der Zeitschrift Das Reich ein Artikel erschienen ist, Der Tod von Dresden, ein Leuchtzeichen des Widerstandes, wo dann erstmalig ausführlich über die Bombardierung berichtet wurde und wo also innerhalb der NS-Verwaltung die Meinung vertreten wurde, man kann mit solchen Zahlen hantieren, da sie sowieso von den Gerüchten, die im Reich umgehen, übertroffen werden. Also man kann eigentlich gar nichts mehr schlimmer machen. Ich möchte da auf drei Sachen näher eingehen. Die Bombardierung war militärisch sinnlos. Ist ja in Dresden allgemein gut.
Soweit für heute ein Referat, was gehalten wurde in der vergangenen Woche hier in Hamburg zu den Feierlichkeiten anlässlich der Bombardierung Dresdens. Wir werden das Ganze in der nächsten Woche im Siesta-Service noch einmal ausführlicher senden. Der Mythos des deutschen Widerstandes gegen die Alliierten wird dann jetzt am kommenden Wochenende in Dresden ausführlich gefeiert werden. Zu Gegenaktivitäten ist aufgerufen. Da gibt es die Möglichkeit, sich im Internet an den entsprechenden Stellen umzusehen. Und jetzt eine Gutzki-Sendung, ich weiß nicht genau welche, aber die fängt jedenfalls jetzt an.
There's been a lot of talk about his next song. His song is not a rebel song. His song is Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today. I can't close my eyes and make it go away. We sing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the goddamn streets. But I won't heed the battle call. It pushed my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll it. And the battle's just begun. This many lost, and tell me who has won. The trenches dug within our hearts. Mothers, children, brothers, sisters, torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. We sing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll it. Anyone who wants more details on my agenda can find them online. The web address is not very imaginative, but it's easy to remember. Park. Wipe the tears from your eyes. Wipe your tears away. Wipe your tears away. Wipe your tears away. Wipe your bloodshot eyes. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll it. And it's true, not a meme. One fact is fiction and TV reality. And today the millions cry. We eat and drink
while tomorrow they die.
Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday.
George W. Bush, und zwar mit ganz ungeahnten Talenten, heute hier im Nerd Alert. Dieses Stück wird er sicherlich jeden Abend vom Schlafen gehen vor sich hin summen und singen. Wir wissen, was für ein unglaublich friedfertiger Mensch er ist. Aber das soll heute nicht Thema sein im Nerd Alert. Ihr habt jetzt noch so ungefähr anderthalb Minuten Zeit, eure Windows-Rechner unterm Bett zu verstecken, Microsoft-Programme zu verbrennen, soweit es irgend möglich sein sollte, und eure Ohren zu reinigen und genau aufzupassen. Mein Rat wäre, mitschreiben, und zwar jedes Wort. Denn der Nerd Alert, das heißt nicht nur ein Nerd, der stört, sondern gleich drei auf einmal. Heiße Diskussionen wird es auch heute wieder geben um, ich weiß es nicht, Open Source Software vielleicht, keine Ahnung. Gibt es einen Kommentar? Was werden wir heute hören?
Also ein Thema der Sendung sollte FreeBSD sein.
FreeBSD.
Genau.
Das ist nichts zum Essen?
Vielleicht auch, wenn man hungrig ist.
Ich hab ja immer sehr gerne, wenn man mir das Ganze auf Bild-Zeitungsniveau in drei Sätzen erklärt. Was kann ich damit machen?
Vor allen Dingen seinen Rechner betreiben auf politisch korrekte Art.
Das klingt super.
Unixoides Betriebssystem.
Okay, und wo kann ich das kaufen? Im Telekom-Shop?
Nein, zum Glück kann man das kostenlos aus dem Internet herunterladen, zum Beispiel.
Das klingt noch besser.
Ja. Und es gibt auch günstige Brennservices, die einem ein Image von FreeBSD für wenige Euros zur Verfügung stellen.
Und du wirst heute darüber berichten?
Nicht nur ich. Ich hoffe, dass gute Fragen gestellt werden und wir somit auf den Kern des Pudels zurückkommen, beziehungsweise auf den Kern von FreeBSD.
Ich hätte ja tatsächlich, also der Nerd Alert ist für viele eine Sendung, wo sie reinhören und unglaublich interessante Sachen hören, das weiß ich, aber es ist eben so, dass eine ganze Menge Leute nicht unbedingt alles verstehen. Und ich hätte ja tatsächlich mal so ein paar Fragen an euch, wenn ihr mir die 5 Minuten geben würdet. Ist das okay?
Yes.
Mich würde zum Beispiel interessieren, wieso ihr auf der anderen Seite spielt. 99% aller Leute benutzen wahrscheinlich Microsoft Software, Microsoft Rechner und nehmen das, was angeboten wird. Irgendwie muss euer Weg ja mal in eine andere Richtung geführt haben. Nicht als reiner User von dem, was es präsentiert überall gibt, sondern dass ihr tatsächlich etwas anderes macht als die anderen. Habt ihr da sozusagen, gab es einen Initiationsritus, wo ihr irgendwo in eurer Kindheit oder Jugend gemerkt habt, hallo, das geht auch anders?
Also ich weiß ja nicht, normalerweise finde ich, das Leben ist nicht langweilig, und wenn das Leben normal ist, dann, also normal im Sinne eines Windows-Benutzers, dann wird es vielleicht irgendwann langweilig und somit schaut man sich dann mal um, was es denn sonst noch so gibt.
Ich denke, im Endeffekt hängt das jetzt gerade jetzt in diesem Kreiszimmer zusammen, dass wir ja nicht nur aus reinem Zweck uns mit Technik beschäftigen, sondern auch so aus einer gewissen Art von Leidenschaft. Und wenn man irgendwie eine Leidenschaft entwickelt, dann entwickelt man natürlich auch irgendwie ein spezielles Gefühl dafür, was eine gute Technologie ist und was irgendwie eine eher unbefriedigende Technologie ist. Also es ist, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle hier spreche, aber der erste Schritt weg von irgendwie so eher üblichen Betriebssystemen und üblicher Software ist, glaube ich, eher erstmal so ein interessengeleiteter und gar nicht so ein ideologischer. Und danach kommt dann erstmal so die Beschäftigung damit, was denn eigentlich dahinter steckt, außer der Technik.
Darf ich dich auch noch fragen, Nerd Nummer 3?
Piep. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen war. Also natürlich fing meine Computerkenntnisse, das war so Mitte 90er an. Da guckte ich mir natürlich auch Windows an. Da gab es gerade Windows 95. Und irgendwie relativ schnell fand ich das aber irgendwie nicht mehr so spannend. Irgendwie, man konnte auch irgendwie, es war so, es gab so eine bestimmte Schicht, ab der man irgendwie sozusagen nicht weiter gucken konnte, wie das Ganze funktioniert. Oder nur mit sehr viel Aufwand. Und da zu der Zeit kursierten dann sozusagen in den Medien schon sozusagen Meldungen über Alternativbetriebssysteme. Und darüber kam das eigentlich, dass ich das irgendwie sehr interessant fand, mal dann auch zu gucken, was macht die denn aus, die alternativen Betriebssysteme. Und das war eigentlich so, damit fing es an. Und irgendwann fand ich es viel spannender, in den anderen Systemen weiterzuarbeiten, weil man einfach auch viel mehr lernen konnte darüber. Und zusätzlich muss ich, glaube ich, sagen, wir sind heute leicht virusverseucht hier. Also ich hoffe, man kann uns verstehen. Wir haben irgendwie keinen Virusscanner rechtzeitig gehabt und es hat uns alle erwischt. Deswegen hören wir uns, glaube ich, alle etwas nasal heute an.
Sieht auch fast so aus, als könntest du heute einen CPU-Kühler gebrauchen, obwohl du eigentlich ja passiv bist.
Also so weit war es bei mir eigentlich so. Aber ich bin dann rüber auf also dann ging es eigentlich so. Ich habe erstmal mit BSD ganz kurz, aber BSD irgendwie... Ich bin dann irgendwie zu Linux, weiß auch nicht. Irgendwie Linux fand ich dann noch angenehmer, weil ich fand zu der Zeit irgendwie, dass die Dokumentation auch oder den öffentlichen Austausch im Internet wesentlich, also das liegt natürlich wahrscheinlich mal daran, welche Quellen man zuerst findet, aber ich fand, ich habe mehr Informationen irgendwie rausziehen können über Linux als über BSD. Und deswegen bin ich da eigentlich hängen geblieben und habe es auch nie bereut. Bin also irgendwie, hatte nie das Bedürfnis, zurückgehen zu müssen zu Windows. Muss dazu sagen, dass ich einen ganz kurzen Exkurs irgendwie zu OS 2 damals gemacht habe, weil damals irgendwie für viele Informatiker oder sonst Computerbegeisterte das irgendwie ein sehr interessantes Betriebssystem war. Aber ich fand das grässlich. Ich fand das noch schlimmer als Windows irgendwie 95. Jetzt nicht von der technischen Seite her, aber von der Bedienbarkeit war ich total aufgeschmissen damals und habe das überhaupt nicht verstanden. Ne?
Ich stelle gerade fest, wenn man den Nerd Alert wirklich als zugängliche Sendung gestalten möchte, das ist schier unmöglich, weil ich hätte jetzt bestimmt schon 8-mal eingreifen müssen und nicht nur das OS 2 wahrscheinlich das Apple Mac System gewesen ist, gehe ich jetzt mal von aus, sondern noch eine ganze Menge Begriffe, die ganz im allgemeinen Vokabular auftauchen, wenn ihr drei euch unterhaltet, die natürlich für mich Perlen vor die Säue sind.
Ich hatte ja tatsächlich mal überlegt, dass wir jemanden immer in dieser Sendung sitzen haben. Also bei einer einstündigen Sendung geht das nicht, aber bei einer zweistündigen Sendung, der so einen Buzzer hat und immer wenn irgendwas läuft, was er nicht versteht, dann Nerd Alert. Und dann wäre das so für uns das Signal, okay, jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und etwas erklären. Vielleicht sollten wir das irgendwie, wenn wir mal eine Grundlagensendung machen, tatsächlich überlegen, aber vielleicht nimmt das auch Überhand. Also
ich finde, Versuch ist es wert. Also es wäre schon spannend herauszufinden, inwieweit sich sowas überhaupt angleichen lässt. Aber ihr habt alle eben, als ich gefragt habe, seid ihr eher auf die Grundzüge zurückgegangen, von wegen die Technik, die fasziniert hat. Das ist ja so die Basis gewesen. Das heißt, die Ideologie, die ja ganz klar mitspielt, kam tatsächlich später.
Ich glaube, wir sind da nicht repräsentativ für alle, sagen wir, Benutzer von freier Software und freien Betriebssystemen. Also ich kenne auch relativ viele Leute, die aus politisch motivierten Gründen dann den Sprung gemacht haben von proprietärer Software zu freien Betriebssystemen und freier Software. Weil die Quelle oder überhaupt der Ursprung, das Bootstrapping, wie wir Nerds sagen, stammt tatsächlich eher aus der Leidenschaft für die Technologie. Wir sind, glaube ich, alle, also so, wenn ich jetzt für uns sprechen kann, irgendwie eine Technologie, wo wir nicht das Gefühl haben, dass wir da reingucken können, oder eine Technologie, von der wir nicht das Gefühl haben, dass wir sie komplett beherrschen, die macht uns misstrauisch. Und alles, was uns misstrauisch macht, ist negative Emotionen. Wir sind alle eher liebe Männer. Deswegen, das wollen wir nicht. Wir wollen Harmonie in unserem Leben.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nichts Außergewöhnliches. Also wenn man sich überlegt, also es ist ja einfach schon so, ne, wie Martin auch gesagt hat, dass es schon auch ein Interessensgebiet ist. Und ich meine, da ist jetzt Autos oder so, wenn man sozusagen hat immer irgendeine Mainstream-Marke oder sowas und Leute, die sich dann mehr interessieren, die wollen ja auch mal gucken, was ist denn der Unterschied zu den anderen. Also ich denke, das ist so eine Grundvoraussetzung, warum man einfach überhaupt anfängt, sich andere Sachen anzugucken und nicht sich mit dem klassischen Mainstream einfach begnügt zunächst, um einfach auch irgendwie mehr, also Informationen zu haben und besser urteilen zu können, auch unterscheiden zu können, was der Unterschied zu anderen Systemen ausmacht. Und also man sieht ja auch im Internet genug immer wieder so Kommentare oder auch Leute, die erzählen, sie haben sich dann mal irgendwie ein anderes System angeguckt, aber aus bestimmten Gründen sind die wieder zurück zu ihrem Mainstream-Produkt gegangen. Also ich denke, das ist sehr vielschichtig, warum Leute Sachen machen. Warum wir das jetzt irgendwie sozusagen gemacht haben, glaube ich, ist vielleicht hoffentlich ein bisschen klar geworden.
Ist es. Und diese psychologische Analyse soll auch hier gar nicht weiter stattfinden, denn der Nerd Alert hat eine ganz andere Aufgabe und all diejenigen, die jetzt darauf warten, endlich wieder schöne, viele neue Worte kennenzulernen, die sie vorher noch nie gehört haben, oder aber auch tatsächlich technisches Know-how at its finest präsentiert zu bekommen, die sollen jetzt auf ihre Kosten kommen. Also legt los, meine lieben, lieben, lieben Nerds.
Nerd Alert. So, wollen wir heute mal schauen, ob die Musik ein bisschen besser funktioniert, weil war eigentlich, glaube ich, eine Musikpause eingeplant, ne?
Genau.
Okay, dann kann ich nochmal kurz wiederholen, was ihr eigentlich hört. Ihr hört den Nerd Alert auf 93,0 über Antenne und 101,4 über Kabel.
Ihr könnt auch den Stream einschalten auf stream.nadia.org.
Läuft der heute? Ich habe öfters jetzt schon von Leuten gehört, dass der dann gerne mal auch nicht läuft.
Also ich habe gestern Abend
Sendung
noch,
irgendwie ist.
Ja, ich habe gestern Abend noch getestet, da lief er. Vielleicht hätte ich gerade auch nochmal nachschauen. Okay,
also wir sind mit dem Dienstleister, der das zur Verfügung stellt, weder verschwägert noch verwandt. Und deswegen wissen wir nicht ganz genau, wann es mal funktioniert.
Ich weiß auch gar nicht, ob das offiziell ist. Also. Mhm.
Ja genau, aber wir versuchen auch wieder einen Mitschnitt bereitzustellen. Das hat ja tatsächlich letzte Sendung auch mal geklappt und Ja, bevor wir jetzt irgendwie zu unseren Neuigkeiten kommen, müssen wir jetzt unseren Windows-Rechner hier aktivieren. Das ist jetzt die letzte Sendung mit Windows-Support. Ab nächstes Mal gibt es wieder nur Unix-lastige Software. Aber dafür gibt es jetzt ein ganz freies Stück Musik. Wir haben ja vor zwei Sendungen mal so ein bisschen gerantet und geraved über Podcasting, wie toll wir das finden. Und ich meine, es gibt eigentlich keine Bewegung im Internet, die nicht auch einen Theme-Song hat. Und hier ist jetzt der Theme-Song übers Podcasting.
Sexy cell phone, and I must watch to succeed. Your show's in HDTV on your flat screen LCD, and you pitch your branded app filled up with every song you've used in your commercials, thinking I will sing along. You plan the perfect life you think I need, but I'd rather be happy. I'd rather feel good. I'd rather hear podcasting than listen to the crap from Hollywood you think is fantastic. Wouldn't buy that shit even if I could. I'd rather be happy. I'd rather feel good. Trademark there for me on everything from breath mints to the apples on your tree. To reach my demographic, you plot my optimum life path. But when I'm stopped in traffic, when I take a bath, you wish I'd see your logo in my sleep. But I'd rather be happy.
So, und das war Mike Lehmann von Mike's Manic Minute. Das ist der Name seines Podcasts. Und das Stück hieß der Podcasting-Song. Und ja, der Text geht gar nicht wirklich so groß um Podcasting, aber es geht, glaube ich, mehr um das Gefühl des Selbstmachens von Medien mit den eigenen Händen und dem eigenen Prozessor. Ja, hier ist der Nerd Alert. Wir machen jetzt wieder ein bisschen ein reguläres Programm, indem wir jetzt klassisch unsere Sendung anfangen mit so ein paar versteckten und verstreuten News-Splittern, die sich so innerhalb der letzten zwei Wochen in unserer Inbox angesammelt haben.
Wir können ja eigentlich mal mit dem Blogger von Google anfangen, der jetzt angeblich oder anscheinend doch gekündigt ist. Also ich habe nur den Anfang der Geschichte mitgekriegt und vielleicht erzählt ihr einfach mal, ob er jetzt wirklich noch bei Google das selber gekündigt hat oder da einfach gegangen wurde.
Genau, wir haben in der letzten Sendung
noch so groß verkündet, nee, der darf bei Google bleiben. Wer die letzte Sendung nicht gehört hat, es gibt einen Webblogger namens Mark Jen, der relativ frisch bei Google angefangen hat, hat vorher bei Microsoft gearbeitet und hat zu seinem ersten Tag, den er bei Google irgendwie begonnen hat, also hat er auch gleichzeitig einen Webblog angefangen, um dort mehr oder weniger sein Leben bei Google zu dokumentieren. Also im Hinterkopf hat er wohl gehabt, dass er später mal ein Buch schreibt, weil Google ist ja momentan irgendwie so die Nummer 1 Adresse im Silicon Valley, wo man arbeiten möchte und wo die interessanten Sachen passieren. Und ja, da wäre wahrscheinlich auch ein Markt gewesen, dann später vielleicht mal so ein Buch zu kaufen. Das Problem ist, dass er, möchte ich mal sagen, eher etwas unsensibel mit den Informationen umgegangen ist, die er rausgeschüttet hat. Also er hat einfach alles, was ihm passiert ist, hat er irgendwie mehr oder weniger ungefiltert rausgelassen, vor allem irgendwie die negativen Aspekte und ist dabei sowohl inhaltlich stark über die Grenzen geschnitten, was man über seine Company rausgeben sollte und irgendwie auch im Ton.
Kurz, ist es so, dass er wirklich so stark über die Grenzen, also ich habe glaube ich nur die gefilterte Form schon gelesen damals, irgendwie, das hatten wir uns ja auch letztes Mal schon kurz unterhalten, da war eigentlich meiner Meinung nach gar nichts Sensibles mehr drin in dem Sinne.
Also was er zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er irgendwie so zukünftige Strategie von Google zum Teil wohl mit raus posaunt hat, was irgendwie von so einer Firma nicht in jedem Fall mal gern gesehen wird. Und was er auch gemacht hat, ist, dass so interne Informationen über so Benefit-Packungen und so, ich weiß es selber nicht so genau, ich habe also das ungefilterte Blog gelesen und fand es eigentlich nicht so fürchterlich aufregend, also irgendwie, und ich weiß auch nicht im Endeffekt, wie es dann gekommen ist. Und dann gab es halt jedenfalls diesen großen Bohei im Internet, oh Gott, er wird gefeuert, dann war sein Blog irgendwie auch offline. Und dann haben wir die Sendung gemacht und haben darüber berichtet. Und am Morgen am frühen Morgen unserer letzten Sendung war sein Blog plötzlich wieder online und er hat irgendwie geschrieben: Ja, hallo, mich gibt's noch, ich bin nicht gefeuert, das stimmt alles nicht. Ja, und jetzt geht's durchs Internet, dass er doch gefeuert ist, der arme Junge. Und es ist auch tatsächlich mit seinem Blog zusammenhängt. Was da die internen Abläufe waren, kann man so jetzt irgendwie noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie in die Öffentlichkeit kommt.
Es wird ja auch interessant für die Zukunft bei Bewerbungsgesprächen. Vielleicht muss man demnächst angeben, ob man bloggt, wie man bloggt, was man bloggt. Ich weiß nicht, also bei einem weiß ich, dass er bloggt. Bist du mal gefragt worden oder hat man in deinen Projekten schon mal entdeckt?
Ich arbeite, glaube ich, immer bei so langweiligen Firmen, die wissen, glaube ich, noch gar nicht so richtig, was Weblogging ist. Interessanterweise gibt es aber andere Firmen, wo man, glaube ich, eher eingestellt wird, wenn man einen Weblog hat, als wenn man keinen Weblog hat. Weil das ja gleichzeitig auch demonstriert, dass man A, sich irgendwie mit aktuellen Entwicklungen im Internet beschäftigt und andererseits eine gewisse Art von Persönlichkeit hat, was bedeutet, dass man irgendwie Interesse an Informationsaustausch, Weitergabe hat und... Also es ist, glaube ich, sehr schwierig. Also das sollte vielleicht verboten werden, diese Frage. Genau. Wie sind Sie schwanger, sollte man nicht fragen dürfen. Haben Sie einen Weblog?
Ja, oder was für eine Unterwäsche tragen Sie? Oder so. Ich glaube, also das ist, glaube ich, verboten. Also ich denke mal, im Privatbereich dürften doch eigentlich bei Bewerbungsgesprächen nicht große Fragen. Also ich weiß, musst du sie nicht beantworten irgendwie.
Wobei also ich Firmen schon verstehen kann, wenn es dort Mitarbeiter gibt, die über Projekte bloggen oder über interner bloggen. Also da würde ich... auch irgendwo eine Grenze
zu. Ja, ich denke, also wenn das passiert, hat eine Firma bestimmt irgendwie eine rechtliche Handhabe, das zu unterbinden und eventuell dich dann auch irgendwie aus ihrem Kreis der Angestellten zu entfernen. Aber prinzipiell erstmal so zu sagen, glaube ich, dass du irgendwie nicht mehr bloggen darfst, nee, das denke ich, ist nicht machbar und Gott sei Dank auch nicht machbar. Irgendwie. Aber ganz haben wir jetzt gar nicht in diesem Thema, fällt mir nur dabei ein, dass es ja auch immer mehr, gerade im Zuge dieser Patente und Urheberrechtsgeschichten, immer mehr ein Problem wird für Arbeitnehmer, wenn sie den Arbeitgeber wechseln, was für ein Wissen sie mitnehmen dürfen. Da gab es jetzt wieder Fälle, dass Leute, wenn die in einer neuen Firma angefangen haben, an einem ähnlichen Produkt gearbeitet haben, plötzlich doch Klagen erschienen. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil wir Menschen haben nicht irgendwie so einen Delete-Knopf im Kopf, dass wir sagen können, okay, was ich die letzten 3 Jahre gemacht habe, kann ich einfach so wieder löschen und dann bin ich wieder ganz von vorne dabei und darf wieder alles machen. Also das wird immer spannender.
Ja, das ist ganz interessant, gerade im Bereich der Computertechnologie, wo irgendwie in jedem Fall, egal was man macht, eigentlich 25% der Zeit sowieso damit verbunden ist, sich neue Technologien und neues Wissen anzueignen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein gesamtes Wissen, dass ich irgendwie, für das ich bezahlt werde, dass mir das nicht selbst gehört und dass ich das dann irgendwie, stell mal vor, man wird bezahlt von seinem Arbeitgeber, eine neue Programmiersprache zu lernen und dann wird einem sozusagen untersagt, diese Programmiersprache dann später zu benutzen. Das kann eine interessante Auswirkungen geben, obwohl ich mir auch nicht so viele Sorgen in der Richtung machen würde. Ja, interessanter auf der anderen Ebene ist natürlich, dass Google ja häufig, also Google hat ja sich in die Firmenpolicy geschrieben, don't be evil. Und dementsprechend hat Google gerade so unter so Nerds und Leuten, die sich ein bisschen mit Technologie beschäftigen, einen sehr, sehr guten Ruf. Nicht nur wegen den Sachen, die sie machen, sondern auch mit der Art und Weise, wie sie diese Sachen machen. Und deswegen ist es schon bemerkenswert, dass irgendwie eine Firma,
die gerade irgendwie auch sich versucht, in der Internet-Community einen guten Stand zu erhalten, eben durch diese Policy Don't Be Evil und sich damit ganz klar gegen Corporations wie Microsoft positioniert, dass sie mehr oder weniger die erste Firma ist, die aus ihren eigenen Reihen einen Weblogger feuert.
Da sage ich einfach ganz sarkastisch, können aktiennotierte Firmen überhaupt noch entscheiden, was sie eigentlich machen wollen, oder liegt das dann sowieso nicht in fremder Hand?
Guter Punkt.
Also ich glaube, damit ab da fängt man an, sozusagen eigentlich so die eigenen Möglichkeiten abzugeben im Großen und Ganzen. Ne? Auf jeden Fall immer wieder bis zur nächsten Vorstandswahlen irgendwie. Und dann entscheidet sich, wer da gewählt wird von den Aktionären.
Also sollten wir uns überlegen, ob wir mit der Nerd & Glert AG dann tatsächlich auch an den Markt gehen oder ob wir lieber private bleiben.
Ja, dann hätte ich noch zwei andere kleine kuriose Geschichten, die in der Zeit passiert sind, die ich aber sehr erwähnenswert finde. Einmal ist es so, dass ein Engländer jetzt beim Tsunami, Flutkatastrophe, irgendwie eine Spende abgeben wollte und dieser Mensch anscheinend nicht so auf grafische Fenstersysteme Wert legt, sondern mehr auf der Konsole arbeitet. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr die Windows-Welt kennt, aus den DOS-Zeiten. Und da gibt es einen sehr populären Browser für dieses, wenn man auf der Konsole arbeitet, der nennt sich Lynx und der hat einfach mal seine Spendenanfrage oder seine Spendenüberweisung oder wie man das nennen will, also jedenfalls seinen Besuch zu dieser Spendenseite, wo er dann das irgendwie committen wollte, mit diesem Browser gemacht, Lynx, und der Administrator von dieser Spendenseite war ganz irritiert, weil wenn man so mit seinem Browser auf irgendeine Webseite geht, überträgt er normalerweise immer eine Kennung, der identifiziert wird, was für ein Browser mal hingeht, ob es der Internet Explorer ist oder ob es dann der Mozilla ist oder Netscape. Der Sinn dahinter ist, dass man sozusagen irgendwie Seiten bewusst dann für diese Browser darstellen kann. Und dieser Administrator sah dann plötzlich, dass also dieser, also User Agent nennt sich das in dieser Kennung, dann Lynx ist, schreckte total auf, dachte, das kann ja wohl nicht sein, das muss ein Hack versucht. Dann rief die Polizei und die Polizei rannte auch zu dem Engländer, nachdem sie die IP-Adresse irgendwie hatten und nachdem der Provider auch gesagt hat, welche Person das ist, und stürmten seine Wohnung. Und dieser arme Mensch wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der wollte doch nur eine gute Spende tun. Aber hat sich halt nicht an den klassischen Browser gehalten, die man dafür sowas anscheinend wohl nehmen sollte. Also das fand ich eine so kuriose Geschichte, dass das auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte.
Fürchterlich erschreckend, also diese Art von Vorverurteilung, dass irgendwie, sobald man irgendwie, dieser Browser verhält sich wirklich stark anders als andere Browser. Zum Beispiel dadurch, dass er keine Möglichkeit hat, Bilder darzustellen, lädt er die Bilder auch gar nicht runter, was irgendwie ein klares Zeichen dafür ist, also für sogenannte Intrusion Detection Systeme, dass jemand versucht, die Seite auf andere Art und Weise zu analysieren. Die kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass jemand es gibt, der Computer benutzt, die keine Grafik darstellen können.
Ja, aber das Interessante und wirklich Erschreckende, ne, ist ja im Endeffekt wirklich dabei, dass es eigentlich nichts Illegales war. Der Mensch hatte auch keine illegale Intention und hat auch alles richtig gemacht. Und nur weil ein unwissender Administrator da war, der diese Benutzerkennung nicht kannte, das Ganze als Hackversuch deklarierte, dass es so weit kam, dass wirklich im Endeffekt die Polizei vor dieser Person, also vor der Haustür dieser Person, also dass diese ganze Kette von den Staatsanwalt einschalten, die Polizei hinschicken, dass das alles so weit klappte, nur weil ein Administrator irgendwie einfach gesagt hat, das war ein Hackangriff.
Aber wie kann denn das überhaupt, Entschuldigung, dass ich doch nochmal, das ist sehr interessant, wie kann denn das überhaupt funktionieren, dass die Staatsgewalt dann tatsächlich tätig wird? Ja, also ich meine, wenn ich bei mir zu Hause das Gefühl habe, dass mich jemand hackt und ich habe keine Ahnung von Computern, da wird ja jeder sagen, ja, viel Spaß dabei. Also wie haben die das geschafft?
Findet man leider nicht genauere Informationen.
Aber
also in dieser Pressemitteilung sozusagen steht nur drin, dass die Polizei schon vor seiner Tür stand und ihn zur Rechenschaft forderte. Und im Endeffekt ist natürlich auch nichts passiert, weil er ja nichts Falsches gemacht hat. Nun kann man sich dann aber natürlich vorstellen, je nachdem, welche Institution dahinter stand, wo sozusagen diese Spende irgendwie passierte.
Aber initiiert es nicht eigentlich, dass die Polizei einfach absolut keine Ahnung von irgendwelchen Computersystemen hat? Dass da sozusagen...
Das impliziert es schon auch. Aber ich meine, es impliziert ja sowieso erstmal, dass sozusagen... Also es sind ja mehrere Verkettungen von Umständen. Ne? Es ist erstmal sozusagen, dass innerhalb dieser Firma anhand von so wirklich nichtigen Hinweisen schon gleich getönt wird und gleich irgendwie die Staatsanwalt eingeschafft wird, dass da irgendwie ein Hackversuch läuft. Dann kommt die Staatsanwalt, die würde man ja auch als erstes, dass die anscheinend keine Kompetenzcenter hat, um erstmal rauszufiltern, ist das wirklich ein Hackversuch gewesen oder nicht. Also es scheint dann einfach wirklich, dass alle übereifrig sein wollten und dass mal irgendwie jetzt gerade in diesem aktuellen Hacker-Panik-Zeiten dachten, okay, da werden wir auch gleich aktiv, vielleicht haben sie auch gedacht, das wären Terroristen, man weiß das ja heutzutage gar nicht mehr.
Interessant wäre jetzt wirklich noch zu wissen, ob die versucht haben, den Rechner zu konfiszieren, also mitzunehmen.
Ja, das und dann weiß auch ich auch nicht. Aber würde mich in dem ganzen Zuge nicht mehr wundern. Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn der arme Mensch ein paar Tage in der Gefängniszelle verwacht hätte, bevor sie es aufgeklärt. Aber das ist jetzt rein Spekulation. Also ich finde, dass es überhaupt so weit kommt, ist schon sehr erschreckend. Ne?
Auf jeden Fall.
Und wo wir bei Übereifrigkeit sind, hätte ich noch eine kleine zweite kuriose Geschichte. Die Musikindustrie, gerade die RIAA, also die, Martin, bitte hilf mir mal, was heißt das nochmal?
Das ist die Record Industry Association of America.
Genau, sozusagen der Verband, der bei uns, der glaube ich, IFIP, oder wie
genau.
Heißt der?
Genau, IFIP ist es nicht, IFIP ist irgendwas für Informatiker.
Ah ja, genau, aber IFIP oder so. Ja, okay, jedenfalls sozusagen, wo alle, das ist der Verband also der ganzen Musikindustrie in Amerika sich vereinigt hat. Die haben eine über 80-jährige alte Dame verklagt, die aber auch schon gar nicht mehr unter den Lebenden, weil dass sie zigtausende Musikstücke im Internet verteilt hätte und mit Klage und auch wieder Polizei und Staatsanwalt. So, die alte Dame gibt's schon gar nicht mehr, die liegt schon seit mehreren Jahren unter der Erde. Die Tochter beschwört und beteuert, dass sie nie einen Rechner besessen hat und auch gar nicht große Freunde von dieser neuen Technik war. Inzwischen hat auch die RIAA zugegeben, oh, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Aber da soweit auch wieder mal zur Übereifrigkeit und lass uns doch alle verklagen.
Gleichzeitig ist das auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sieht, wie zuverlässig so irgendwie die Ermittlung auf digitaler Ebene momentan stattfindet und wie aussagekräftig die Logdateien sind, die sie momentan benutzen, um dann Leute zu verknacken und das lässt zu wünschen übrig.
Bei dem Thema, ob wir nicht doch alle Kriminelle sind, kann man noch mal ganz kurz erwähnen. Also in Frankreich wurde jetzt auch der erste rechtskräftig verurteilt, dass er Musik getauscht hat. Das ist ein 28-jähriger Lehrer gewesen. Was aber interessant ist und was schon fast zur Vermutung anleitet, dass die Franzosen wirklich ihre Demokratie erkämpft haben, im Gegensatz zu den Deutschen, die sie aufgesetzt bekommen haben, ist, dass in Frankreich ganz viele Musiker plötzlich da auf die Straße gegangen sind, ein Manifest veröffentlicht hat und gesagt hat, wir sind alles Raubkopierer. Darunter so bekannte Leute wie Manu Chao und auch lokal, also so Franzosen, die sozusagen also national eigentlich eine bekannte Größe haben, aber sich jetzt zusammengeschlossen haben und ganz massiv sozusagen sagen, also ein Manifest gegen die Musikindustrie ausgesprochen haben und sich auch in der Presse und auch in den Medien jetzt irgendwie gerade sehr positionieren und sagen, dass sie das als ganz falschen Weg als ganz falschen Weg sehen, so zu gehen und sozusagen die ganze Kundschaft zu als potenzielle Kriminelle zu verklagen. Also das fand ich sehr schön, weil hätte man sich ja vielleicht auch in Deutschland mal gewünscht, aber hier ist nicht so viel, hier ist glaube ich eher das Gegenteil, dass die Fanta 4 und sowas gleich auch aufgeschrien haben, Mord und Totschlag und wir sind alle pleite.
Ja, Joachim Witt hat gesagt, dass er irgendwie dafür plädiert, dass auf allen CDs ein Kopierschutz kommt, dass wenn man irgendwie kopiert, dass dann gleichzeitig, also dass dann irgendwie das schief geht und aber dass dann das gesamte Betriebssystem und am besten noch die restliche Festplatte gelöscht wird.
Ach ja, das ist bei ihm ja einfach, die eine, die er verkauft hat.
Und hier bei Kurioses, das hört ja gar nicht auf. Wenn wir da bei Kopierschutz sind, fällt mir dann auch nochmal gleich ein. Wir haben ja unser neues Urheberrechtsgesetz, in dem zwar die Privatkopie erlaubt ist, die Umgehung aber zur Erstellung einer Privatkopie, wenn man deswegen irgendwie Kopierschutzmechanismen umgehen muss, dann wieder verboten ist und strafrechtlich oder zivilrechtlich nicht erlaubt ist. War ja schon mal Thema auch unserer Sendung und kann man sich auch wirklich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Nun hatten wir aber konkret das Problem, dass die Bundesdatenarchiv oder Bundesanstalt für Archivierung oder ach Mensch, ich kann mir das alles in meinem kranken Zustand nicht merken. Jedenfalls die Instanz in Deutschland, die Aufgabe hat, sozusagen unser Kulturgut zu archivieren und zu verwalten, nun vor dem Problem stand, Mensch, wie machen wir das denn jetzt, wenn wir jetzt nicht mehr sozusagen Kopierschutz umgehen dürfen, weil heutzutage fast alles, was in digitalen Medien veröffentlicht wird, Kopierschutz hat. Die haben sich jetzt mit den deutschen Phonoträgerverbänden und Musikindustrieverbänden zusammengesetzt und eine Sonderausnahmeregelung erwirkt, nämlich dass sie als einzige Instanz in Deutschland doch Kopierschutz umgehen kann. Aber in dieser ganzen Sache wird nicht erwähnt, wie sie es machen, welche Software sie benutzen können, welche nicht. Und eigentlich zeigt das ganz gut, wie dieses ganze Gesetz massive Probleme aufwirft, jetzt unabhängig von der Diskussion, wie das überhaupt in Lehrern und für Lehrer oder für Bibliotheken in Zukunft sein wird. Aber das war jetzt sozusagen der erste Fall, wo wirklich eine behördliche Stelle oder sozusagen irgendwie dann von unserem Staat aus eine beauftragte Stelle in massive Probleme lief, weil sie von den eigenen Gesetzen, die von ihren eigenen, sozusagen von ihren Chefs erledigt wurden, ihre Arbeit gar nicht mehr tätigen konnten. Und irgendwie finde ich so ein Gefühl, der sehr unzufrieden stellen, wenn sowas durch so eine da kann man eigentlich sagen, weil sozusagen die Urheberrechte Besitzer
oder Verwerter sozusagen einfach mal generös gesagt haben, na gut, ihr ausnahmsweise dürft. Wer weiß, wie lange sie es dürfen oder ob dann nicht doch irgendwann heißt, in ein paar Jahren, jetzt dürft ihr aber nicht mehr oder nur gegen so viel Gebühren und so. Und wenn man sich dann wirklich bewusst macht, dass es sich dabei um Kulturgüter behandelt, dann fand ich das auf jeden Fall schon eine sehr merkwürdige Sache, dass das irgendwie so, wurde halt kurz erwähnt, aber nach dem Motto so, ach, jetzt ist ja alles wieder gut. Und das glaube ich nicht so. Aber das ist, glaube ich, auch wieder ein langes Thema und eigentlich wollten wir ja heute über FreeBSD reden. Deswegen schließe ich jetzt mein Kuriositätenbuch und gebe mal das Mikrofon weiter.
Ach schade, ich hatte eigentlich auch noch, zumindest den Hack des Monats wollte ich eigentlich auch noch zum Besten geben, wobei Hack jetzt irgendwie nichts mit Computerkriminalität zu tun hat, aber das machen wir noch kurz. Also das hat mich einfach, ich freue mich ja immer sehr über kreativen Umgang mit Technik und oder auch kreative Möglichkeiten, irgendwie Technik zu umgehen. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, ihr kennt ja wahrscheinlich alle oder viele von euch an den Radiogeräten kennen, diesen weißen, kleinen, populären Musikabspieler von der Firma Apple, der iPod. Und wenn man sich so ein Apple genau anguckt, dann ist das ein Computer, den man da in der Hand hat. Nicht mehr und nicht weniger, das hat eine Festplatte, das hat einen Hauptprozessor, das hat einen Speicher, das hat ein Eingabegerät, das ist ein bisschen eingeschränkter als so eine normale Tastatur, aber es ist und bleibt ein Computer. Und dementsprechend haben sich dann Leute hingesetzt und was machen Leute, wenn sie einen Computer in der Hand haben? Als erstes, sie versuchen darauf Linux zum Laufen zu bringen. Und das Projekt gibt es schon relativ lange und auf den alten, also auf den ersten drei Generationen des iPods läuft Linux schon länger, auch sehr erfolgreich. Sie haben da irgendwie eine eigene Benutzeroberfläche, haben da einige schöne Sachen gemacht. Zum Beispiel kann man mit einem Linux laufenden iPod in sehr guter Qualität Sounds aufnehmen, was man mit einem normalen Apple iPod nicht kann. Also die Hardware kann das. Apple unterstützt das nicht mit ihrer Software, einfach um später dann die Möglichkeit zu haben, Zusatzgeräte zu verkaufen für teures Geld, die dann irgendwie die Aufnahmen machen kann. Man kann ja irgendwie dieses komische i-Mikrofon kaufen, in dem man dann irgendwie ein Diktiergerät Qualität Sachen aufnehmen kann. Wenn man sich Linux auf seinen iPod spielt, kann man einfach in den Kopfhörerausgang ein Mikrofon stöpseln und nimmt dann CD-Qualität auf. Jedenfalls gab es dann die vierte Generation der iPods und nach der vierten Generation der iPods konnte man die aktuellen Linux-Versionen nicht installieren, weil irgendwie die Hardware sich geändert hat und weil sich unter anderem auch die Software geändert hat, die dazu führt, dass der iPod überhaupt hochstartet. Und anders als mit den anderen iPods gab es auch keine Möglichkeit mehr, die alte Software auszulesen, zu analysieren. Also war jetzt dieses Linux, das iPod Linux-Team stand vor der Situation, dass sie nicht mehr weitermachen konnten, weil sie irgendwie die alte Firmware nicht auslesen konnten und dementsprechend sie nicht analysieren konnten, um einen neuen Bootloader zu schreiben, um dann Linux zu starten. Und das hat dann relativ lange gedauert. Und dann kam ein Mensch auf die Idee, er hat festgestellt, wenn er einen bestimmten Code auf den iPod lädt, dann konnte er den iPod dazu bringen, einen Ton zu spielen. Also er hat es hingekriegt, zwei verschiedene Töne zu machen, nämlich einmal so einen Piepenton und einen Klickton. Und dann hat er so ein bisschen nachgedacht und hat sich überlegt, wenn ich jetzt ein kleines Programm schreibe, das irgendwie meinen Speicher, also wo oder den Code ausliest, den ich gern lesen möchte, und wie wir wissen, sind alle Programme im Speicher eines Computers, das sind nur Nullen und Einsen. Mehr ist das nicht. Ein Computer kennt nichts anderes außer Nullen und Einsen. Was er also gemacht hat, ist ein kleines Programm zu schreiben, das für jede Null, die er im Speicher gefunden hat, hat er einen Pieps gemacht und für jede Eins, die er gefunden hat, hat er einen Klick gemacht. Hat dieses Programm dann über Nacht laufen lassen, hat das Ergebnis auf Kassette oder auf Computer aufgenommen, hat er dann 5 Stunden lange Klick, Piep, Piep, Klick, Klick, Piep, Klick, Sequenz. Die hat er wieder in seinen Computer, in einen anderen Computer reingespielt, den er programmiert hat, das automatisch auszulesen. Jedes Pieps wieder als 0 und jeden Klick als 1 und hatte damit dann die gesamte Firmware des iPods ausgeladen. Unglaublich. Es funktioniert und jetzt bootet Linux auch auf dem iPod der vierten Generation.
Herrlich kreativ. Absolut kreativer Hack. So muss das sein.
Wahnsinn. Da kann man wirklich nur den Nerd Alert Hut für ziehen. So. Jetzt bräuchten wir eigentlich wieder den Soundeffekt mit dem Applaus. So, und jetzt der Windows-Rechner ist schon wieder in Standby-Mode gegangen, deswegen kann ich jetzt gar nicht das nächste Musikstück spielen. Er fährt langsam hoch. Ihr müsst jetzt ein bisschen stallen, wenn ich jetzt kurz starte.
Wir hatten ja gerade das Thema der Urheberrechte und für euch als Endverbraucher ist das Ganze ja sehr undurchsichtig und die Musikindustrie versucht natürlich alles um den Mantel des Schweigens über die neue Urhebergesetznovelle zu breiten und erzählt andauernd, was verboten ist und was ihr nicht dürft. Es gibt jetzt eine Initiative, die nennt sich iRights.de. Auf diese Seite könnt ihr mal gehen, da ist also relativ gut zusammengefasst, oder es wird gut zusammengefasst werden, die Seite ist noch nicht ganz fertig, was ihr mit eurer Musik denn demnächst noch dürft. Also da ist dann erklärt, dass ihr eben doch noch Privatkopien ziehen dürft.
Genau, das verlinken wir dann auch auf unserer wunderschönen Wiki-Seite www.nerdlert.de. Und bevor wir jetzt gleich endlich zu dem tollsten aller Betriebssysteme kommen, zu FreeBSD, hören wir noch kurz ein Stück Internetmusik. Das nennt sich Whistler's Delight. Das ist ein sogenannter Mashup, wo sich jemand hingesetzt hat und jedes Lied der Popgeschichte, in dem gepfiffen wird, zusammenzumixen.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen zu dieser deutschen Archivierungsstelle, die ominöse, die ich genannt habe, die die Sondererlaubnis bekommen hat. Es handelt sich um die DDB, die Deutsche Bibliothek, die sich aufteilt in drei verschiedenen Standorten. Einmal ist es ein Musikarchiv, es ist eine Bücherei und es ist ein allgemeines sozusagen Archivierungsstandort. So, das war es nur der Vollständigkeit halber. Und jetzt geben wir weiter an BSD.
Von BSD.
Von BSD. DDB an BSD.
BSD. Wann ist denn BSD eigentlich gestorben?
Gestorben, also BSD gestorben, weiß ich nicht, da möchte ich gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass BSD für Berkeley Software Distribution steht und ungefähr 1969 entstanden ist, als AT&T nämlich das erste Unix an interessierte Universitäten verschickt hat, die das Ganze auf Band erhalten haben und da eigene Distributionen machen konnten. Also unter anderem ist auch ein Band an die University of California in Berkeley gegangen und da hat BSD sozusagen seinen Ursprung.
Man muss sich da vorstellen, das ist eine Zeit, wo Betriebssysteme eigentlich nicht verkauft wurden oder wenn dann überhaupt nur. Also damals hat man Geld mit Computern verdient, indem man irgendwie das Eisen verkauft hat, also die Hardware. Und die Computer, also irgendwie die Software, die auf den Computern lief, war damals einfach per Natur größtenteils Open Source, weil außer ein paar Behörden und ein paar Universitäten haben eigentlich kaum Leute Computer eingesetzt. Vielleicht noch so ein paar Versicherungen, so die ersten irgendwie pre-SAP ja, betriebswirtschaftlichen Sachen gemacht haben. Und dementsprechend hat sich
Also Unix ist ja damals, wir hatten ja schon mal die Geschichte von Unix, vor einem Jahr haben wir mal eine Sendung drüber gemacht. Unix selber ist irgendwie von auch zwei Hackern irgendwie geschrieben worden, die Unix in erster Linie deswegen geschrieben haben, weil sie ein Betriebssystem haben wollten, in dem sie ein Computerspiel spielen konnten.
Genau.
Und ja, und AT&T hatte am Anfang überhaupt nicht gewusst, was sie da haben, dass das irgendwie später vielleicht mal, vielleicht auch was ist, was Geld wert bringen kann. Und dementsprechend konnte jeder, der sich dafür interessiert hat, irgendwie eine Version von Unix bekommen und daran dann weiter basteln und so dann eben auch die Universität auf Berkeley, die damals ja auch wahrscheinlich recht nerdverseucht war.
Und die aber ja, soweit ich weiß, bewusst, dass irgendwie wegen Rechtsstreitigkeiten dann ins Leben rief und alles neu anfing zu programmieren, ne? Weil AT&T sie verklagten, dass sie sozusagen irgendwie geistiges Eigentum und Rechte von denen verletzt.
Genau, da geht es nämlich weiter in der Geschichte. Also das, was man gerade mit Linux versus SCO erlebt, hat BSD schon hinter sich. So 1979 hat man sich entschlossen, das BSD von diesem proprietären AT&T-Quellcode zu befreien und das System also quasi nochmal komplett neu geschrieben.
Und interessanterweise auf deine Frage, ne, Martin, was, wann das stirbt, bin ich ganz erstaunt, weil du ja als großer Mackeyana ja sogar WSD auch unter der
Haube fährst. Ne? Also ich meine, warum ich mit dieser
aber jetzt eher provozierenden
zu weit ja, gespannt, genau. Glaube ich. Also es geht mehr darum, also es gibt ja vielleicht auch Menschen, die irgendwie unsere Transmitter-Texte lesen. Transmitter ist unsere tolle kleine Programmzeitung hier in Hamburg, die überall ausliegt, die ihr auch bestellen könnt. Wenn ihr anruft unter 434324 hier in Hamburg, dann schicken wir euch gerne Transmitter zu. Im Transmitter haben wir angedeutet, dass schon seit Jahren irgendwie immer geschrieben wird, BSD stirbt oder BSD is dying. Und das ist eine Art von Running Gag. Und das Interessante an der Sache ist, dass irgendwie seit Ewigkeiten irgendwie behauptet wird, ja, BSD, wer setzt das noch ein, das ist ja total am Ende, das benutzt keiner mehr, das entwickelt keiner mehr, BSD stirbt. Und es gibt, glaube ich, wenig offene Betriebssysteme, die so ja auch so ein Momentum haben neben Linux wie BSD.
Genau. Ich denke, da werden wir gleich noch zu kommen. Das Problem mit BSD ist ja auch, dass es sich doch andererseits auch wieder innerhalb der BSD-Familie so in verschiedene Forks nennt man das wahrscheinlich, irgendwie splittet und das auch als zunächst ein bisschen unübersichtlich macht, weil manche kosten Geld, manche kosten nicht Geld, manche sind frei erhältlich, manche darf jeder mitprogrammieren, manche darf eine geschlossene Gruppe mitprogrammieren.
Genau.
Aber da sind wir jetzt, glaube ich, schon wieder zu weit. Das liegt daran, dass wir Zeitpanik kriegen.
Ja, ja, uns steht der Schweiß schon auf der Stirn, dementsprechend. Gehen wir doch noch wieder an den Punkt, an den wir gerade verlassen haben. Also BSD entsteht an der University of Berkeley, mehr oder weniger daraus, dass sie versuchen, eine eigene Unix-Distribution herauszubringen, die frei von AT&T-Code ist.
Nachdem AT&T, also die zunächst nichts gesagt haben, plötzlich gemerkt haben, Mensch, das ist ja doch von Interesse und angefangen haben, die Universität zu verklagen.
Genau. Und das erste der daraus entstandenen Betriebssysteme ist eben das sogenannte NetBSD, das es auch heute noch gibt. NetBSD oder die Ziele dieses Betriebssystems sind eigentlich eine möglichst breite Plattformunterstützung zu gewährleisten. Also es gibt so gut wie keine Hardware, unter der NetBSD nicht läuft. Dann in der weiteren Entwicklung hat sich ein Fork gebildet, der FreeBSD genannt wurde.
Genau, wir sollten vielleicht nochmal irgendwie für die nicht-technischen Zuhörer und Zuhörerinnen kurz sagen, ein Fork bedeutet gerade im Open-Source-Betrieb, also halt irgendwie bei freier Software und Software, die Leute in ihrer Freizeit unentgeltlich aus Hobby irgendwie programmieren. Manchmal gibt es, also je größer die Gruppe ist, die versucht, gemeinsam ein Projekt zu machen, desto häufiger kommt es natürlich dann auch zu Meinungsverschiedenheiten. Und wenn die Meinungsverschiedenheiten bei einer beim Open-Source-Projekt zu groß werden, dann wird geforkt. Das bedeutet, dass die eine Hälfte der Projektgruppe dann ihre eigene Version des Programms schreibt oder des Betriebssystems und die andere Hälfte der Gruppe eben die andere Lösung anstrebt. Und so ist es dann eben mit NetBSD und FreeBSD passiert. Das kannst du dich entsinnen, was da so der Auslöser war, warum es dann da zum Auseinandergleiten dieser beiden Äste kam?
Also vielleicht kann man das aus den Zielen von FreeBSD ableiten, die sich nämlich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie möglichst viel Software, also eine möglichst breite Softwareunterstützung für das Betriebssystem gewährleisten wollen. Also möglichst viele Anwendungsprogramme bereitstellen wollen und NetBSD hat halt ein Subziel ist eben die möglichst breite Plattformunterstützung. Und es gibt, um das vielleicht abzuschließen, eben noch das OpenBSD, auch ein freies Betriebssystem, was sich eben als Ziel gesetzt hat, das sicherste Betriebssystem der Welt zu sein. Unter anderem werben die eben mit dem Spruch, dass es 4 Jahre keinen Exploit im Basissystem gegeben hat, also kein Fehler, der irgendwie Hackern es ermöglichte, in das System einzudringen.
Genau. Und ich greife da wieder, will ich gar nicht vorweggreifen. Also nur ganz wir verdanken BSD, glaube ich, auch ganz viel, ne? Gerade die Linux-Leute kann man auch sagen. Aber eigentlich das ganze Internet verdankt BSD ziemlich viel.
Genau, also der TCP-IP-Stack in der Version 4 ist also eine BSD-Entwicklung.
Genau, das ist die Softwarekomponente in Betriebssystemen, eigentlich in jedem Betriebssystem, das momentan eingesetzt wird.
Interessanterweise ist nämlich selbst die Windows NT.
Genau.
TCP-IP-Stack, da gibt es Copyright-Sachen auf BSD. Daraus kann man erkennen, dass eindeutig Microsoft sich auch das irgendwie lizenziert genauer hat, irgendwie, weil sie wahrscheinlich merken, dass ihren falls sie es überhaupt vorhatten, selbst zu schreiben, nicht performant genug ist.
Genau, aber jedenfalls.
Aber wie gesagt, also dieses ganze zugrunde liegende Protokoll ist schon mal eine Sache, die wir BSD verdanken. Ja.
Also der TCP-IP-Stack ist die Komponente eines Betriebssystems, die es ermöglicht, einem Computer mit dem Internet zu kommunizieren. Und ja. Das haben wir alle von BSD.
Und die Leute, die das breiteste Grinsen im Gesicht haben, die verdanken BSD auch was. Nämlich das sind diejenigen, die zu Hause einen Apple Macintosh stehen haben, der unter einer relativ aktuellen Mac OS X Version läuft. Da ist nämlich der darunterliegende Betriebssystemkern, das sogenannte Darwin, ist eben ein Fork von dem FreeBSD.
Und alle, die sicher auf ihrem Server sich einloggen wollen unter Unixen, benutzen OpenSSH, der von OpenBSD kommt.
Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt momentan eher verwirren oder eher aufklären. Das fällt ein bisschen schwer. Gehen wir doch noch ein bisschen zurück. Also wir haben jetzt etabliert, BSD ist ein Unix-artiges Betriebssystem, das seine Ursprünge von der University Berkeley hat und dort auch seinen Namen herbekommen hat, das sich dann weiter frei entwickelt hat, irgendwie den Sprung von der großen Hardware, auf den es damals in Berkeley lief, weil damals gab es noch keine Heimcomputer, irgendwann den Sprung geschafft hat auf Standard-PC-Hardware, also auf die klassische x86-Hardware, aber eigentlich auch auf ungefähr alles andere, was ein Prozessor hat, mit Ausnahme des iPods. Und was unterscheidet FreeBSD jetzt von zum Beispiel Linux? Das ist eine Sache, die frage ich mich tatsächlich jedes Mal und wahrscheinlich gibt es auch keine richtig befriedigende Antwort, es sei denn, man geht ganz tief in die Gedärme des Betriebssystems. Aber von außen her, so halt alle offenen Betriebssysteme, ob es nur Linux ist, BSD oder einige andere, teilen sich ja ganz viele Basistechnologien, die sogenannten GNU-Tools.
Also ich sage das mal so, wenn ich einen Rechner mit Linux boote und einen Rechner mit FreeBSD boote und da ein KDE oder ein GNOME sozusagen als grafische Benutzeroberfläche, als Window-Manager benutze, werde ich keinen Unterschied feststellen. Also alle Programme, die ich klassischerweise von Linux her kenne, laufen eben auch auf FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Man muss schon relativ weit ins Detail gehen, um zu sehen, wo das FreeBSD sich genau unterscheidet. Unter anderem ist es eben so, dass Linux ein eher chaotisches Entwicklungsmodell bevorzugt. Also es gibt den sogenannten Kernel, der eben als Linux eigentlich bezeichnet werden muss. Und eben das sogenannte Userland, das sind viele GNU-Tools, die von den Distributoren dazu gepackt werden, um eben sowas wie eine SUSE-Distribution oder eine Red Hat-Distribution zu bauen. Und bei den BSDs sieht es so aus, dass diese Entwicklung des Betriebssystems, des Kernels und des Userlands eher eins sind und eher sehr geordnet verlaufen. Also ein Kernel und ein Userland gehören immer zusammen. Und eine Distribution in der Version 5.3 zum Beispiel hat dann eben ein bestimmtes Set an Funktionalität.
Genau, wobei, also das macht es ja mir immer so schwer, gerade weil man da ja, glaube ich, zwischen diesen verschiedenen BSDs, die wir jetzt nannten, also da gab es FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, die verschiedene Ansätze verfolgen, ja, immer so schwer, weil ich mal, also zumindest FreeBSD ja doch im Laufe der letzten Jahren, die hatten zunächst vor, das war ja mal wirklich die Idee, alles komplett sozusagen als BSD zu machen, auch unter der BSD-License zu stellen, ja inzwischen auch einen Großteil von GNU-Tools als Default-Tools nehmen und nicht mehr sozusagen ihre eigenen. Also zum Beispiel glaube ich nicht mehr, dass es einen eigenen Compiler verfolgt wird zu schreiben. Ne? Also,
nee, der Compiler ist der GCC.
So, und auch bestimmte sonstige Tools sind ja inzwischen. Also das macht es, also das verwischt sich auch ein bisschen. Man kann aber trotzdem sagen, deswegen war dein freudiger Versprecher vorhin so lustig, weil also vieles ist schon wirklich in BSD zuerst gewesen. Also jetzt ohne mich bitte hier wie festnageln sollen. Ich meine zum Beispiel, dass so diese ganze Firewall-Geschichte, irgendwie bevor sie in Linux ordentlich mit IP-Change damals reinkam, auch sozusagen die Architektur davon und den Ansatz von BSD übernommen wurde. Und es gibt immer wieder so neue Sachen. Aber es ist inzwischen so ein reger Fluss, glaube ich. Also manche Sachen sind erst so in Linux, also zum Beispiel glaube ich, dass ein Unterschied ist, ist zum Beispiel, um mal unter die Motorhaube zu schocken zu gucken, also um euch zu schocken und wir zu gucken, ist zum Beispiel Clusterfähigkeiten sind meiner Meinung nach, wie ich das mitbekomme, bei Linux inzwischen ausgereifter weiter, gerade wenn man sozusagen Cluster-Sachen auf Firewall-Ebene sehen möchte und sowas. Die sind sozusagen wieder, da ist wieder BSD ein bisschen im Hintertreffen. Also das ist im Moment so ein bisschen so ein Wechsel, ne? Oder so ein Geben und Nehmen oder wie man das nennen will. Aber wo wir das waren, vielleicht glaube ich nochmal was ganz Entscheidendes, ist glaube ich die Lizenz, unter denen die beiden laufen. Dass Linux so als primäre Schwerpunktlizenz die GNU benutzt und sozusagen diese ganzen BSD, die BSD-License haben. Genau. Und die haben ja einen ganz entscheidenden Unterschied. Ja,
also um das vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, also die sogenannte GPL-Lizenz, unter der Linux lizenziert wird, verfolgt also das Ziel, Software möglichst offen zu halten. Das heißt, wenn ich diese Software mir nehme und daraus ein anderes Produkt oder ein nachgelagertes Produkt baue, dann muss dieses nachgelagerte Produkt auch unter die GPL gestellt werden und eben auch die entsprechend veränderte Source Code muss zur Verfügung stehen. Das ist also sozusagen das Ziel der GPL, und die BSD-Lizenz ist da etwas weniger restriktiv. Die sagt oder erlaubt also auch veränderte Programme eben ausschließlich als Binärdistribution zur Verfügung zu stellen, was es halt vielleicht Firmen angenehmer macht, unter der BSD-Lizenz Software zu entwickeln, weil sie den Source Code nicht zur Verfügung
stellen. Also ich weiß, dass im Embedded-Bereich zwar jetzt langsam Linux immer mehr Fuß fasst, aber dass das eine beliebte Bereich ist, wo man BSD eingesetzt hat, weil man sozusagen es nicht veröffentlichen musste, seine Modifikation dennoch das Produkt rausbringen konnte. Also interessant, was wir ja auch jetzt schon mal gehört haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir jetzt viel mehr Neues, vielleicht reden wir einfach über das, was wir gemacht haben, weil wir eh nur noch irgendwie 5 Minuten haben. Und wir, also wenn ihr gern zu diesem Thema nochmal eine ausführliche Sendung habt, schreibt uns einfach. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf www.nerdalert.de.
Genau.
Und fordert euer Recht ein auf Informationen.
Dann gucken wir nochmal ein bisschen tiefer unter
genau.
Die Motorhaube und fragen Norbert auch mal, was denn eigentlich dieses komische Ports-System ist. Das klingt genau. Schon irgendwie so.
Was dann ja ein Gentoo
aber irgendwie trotzdem, übernommen wurde.
Ne? Ja, Ich habe ja auch gerne häufiger noch mal irgendwie einerseits das persönliche Bild und auch einmal das große Bild. Was ich am großen Bild so faszinierend finde im Vergleich zu Linux.
Linux hat ja so ein unglaubliches Momentum. Das kann man ja nicht anders sagen. Jeder spricht von Linux und jeder, der irgendwie irgendwas macht. Also Linux hat so eine extrem breite Basis von Leuten, die daran mitarbeiten. Also die Entwicklerbasis von Linux ist, glaube ich, um Größenordnung größer als die Basis von einem beliebigen BSD. Und es ist trotzdem faszinierend, dass der technologische Unterschied zwischen einem Linux-System und einem BSD-System trotz diesem großen Unterschied der Anzahl von Entwicklern eigentlich vernachlässigbar ist.
Es kommt vielleicht darauf an, was man zu dieser Entwicklerbasis alles dazu zählt. Also wenn es nur um die Kernel-Entwickler geht, zwischen den einzelnen BSDs und dem Linux-Kernel zum Beispiel, traue ich mir im Moment gar keine Aussage zu, welche Entwicklerbasis da größer ist. Aber da, sobald das Betriebssystem als solches, also wirklich die reine Basis einmal gebootet ist, dass danach dann alle möglichen Open-Source-Programme auf eben beiden Systemen ohne große Änderungen laufen, denke ich mal, ist es auch gar nicht so entscheidend.
Ich glaube, wir müssen da schon noch nochmal unterscheiden. Also Treiberunterstützung kann man ganz klar sagen, ist Linux um Längen weiter als BSD. Das liegt aber an dieser Menge. Das liegt auch daran, dass Firmen bewusst, wenn sie Treiber anbieten, die eigentlich in der Regel nur für Linux und nicht für BSD, da gibt es dann ein bisschen Probleme, weil sozusagen man auch nicht die Treiber, was man die für Linux geschrieben wurde, in BSD benutzen kann. Aber um dir zu beantworten, was du eigentlich sagtest, muss ich jetzt einfach sagen, im Endeffekt liegt das Geheimnis in der Philosophie von Unix. Und zwar benutzen diese ganzen Systeme von dem Grundkonzept, wie sie das System aufbauen, sehr gleiche Mechanismen und gleiche Ideen. Das macht es relativ einfach zu portieren. Das heißt, wenn einer anfängt, für BSD was zu schreiben und einer schreibt ein anderes Produkt für Linux, lässt sich das mit relativ wenig Aufwand auf das andere System bringen. Also was problematisch wäre, wenn man das Gleiche sozusagen aber dann auf Windows bringen würde, weil das konzeptionell ein ganz anderes verfolgt. Daher verschwimmt das ja auch so. Ja. Also deswegen sind solche, ich denke, das ist schwer zu fassen irgendwie. Also ich finde zum Beispiel aber, was da auch den großen Blick, um beim großen Blick zu bleiben, sehr interessant ist, was du ja auch erwähnt hattest, Norbert, dass es BSD schon so lange gibt,
Was hat das wirklich ausgelöst, dass Linux, was irgendwie wirklich Jahre später eigentlich erst gestartet wurde, so einen Massenhype erfahren hat? Das ist schon wirklich interessant so. Und das hat vielleicht was damit zu tun, was du auch meintest, mit dieser chaotischen, offenen Umgebung oder dieses geschlossene. Wahrscheinlich fühlten sich Leute oder auch Leute, die einfach anfangen wollten, schon irgendwie motivierter oder leichter zugänglich, einfach für Linux mal was zu schreiben, weil es halt nicht diese Organisationsstruktur darüber gab, wer was zu sagen hat oder wer entscheidet, was reinkommt. Und dass das halt bei BSD vielleicht ein bisschen hemmend war. Aber das, denke ich, ist zum Beispiel auch für den großen Blick eine ganz interessante Frage, warum das sozusagen irgendwie wirklich, also Linux, der als viel später startete und von dem Konzeptionellen sehr ähnlich schon an vielen Punkten wie BSD ist, dennoch so ein Massenphänomen wurde.
Also ich denke tatsächlich, dass die Hemmschwelle mit Linux oder an Linux zu entwickeln wesentlich niedriger lag, als am BSD sich zu beteiligen. Also ich denke, dass das ein ganz entscheidender Moment war und einfach Linux war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also die Welt war einfach so weit für ein offenes Unix.
Genau, und was Linux auszeichnet im Vergleich zum damaligen BSD ist auch einfach, das kann man dann an Personen ausmachen. Linus Torvald ist vielleicht ein guter Entwickler, aber was er noch viel mehr ist, ist ein guter Kommunikator und ein guter Projektleiter. Und irgendwie, was Linux ausgemacht hat, ist im Endeffekt die Persönlichkeit von Linus, der es hinbekommen hat, Menschen tatsächlich zu motivieren und auch zu koordinieren. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, soweit ich weiß, an denen BSD in den frühen Jahren auch so ein bisschen Probleme hatte, was dann wahrscheinlich auch zu den Forks geführt hat.
Und glaubst du, reicht die Zeit nicht, werde ich als offene Frage stellen, glaubst du, dass die Lizenzauswahl was ausgemacht hat? Dass das eine wirklich, also dass da schon, dass das eine wirklich sozusagen garantiert, wenn ich Arbeit reinstecke,